Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Hier arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Let's Talk About Women and Health. Heute sprechen wir über HPV, auch gleichzeitig die Impfung, wo es viele Mythen und Fakten dazu gibt. Und ich freue mich, dass ich Dr. Anna-Maria Scheler begrüßen darf. Sie ist Oberärztin bei Women and Health und Fachärztin für Gynäkologie.
Ich grüße dich. Hallo, ja. HPV ist tatsächlich ein wichtiges Thema, wenn man sich überlegt. Und dann starten wir gleich, dass 80%, mehr als 80% der Menschen im Leben sich mit HPV anstecken. Deswegen denke ich, es ist ein Thema, das uns alle betrifft.
Das heißt, 80% der Frauen und Männer, die diesen Podcast hören, haben HPV.
Irgendwann in ihrem Leben. Wir nennen das eine Inzidenz. Also Inzidenz bedeutet immer, dass es passiert. Und dann gibt es die Prävalenz, das bedeutet, wie viele Menschen aktuell dieses Problem haben. Das ist natürlich niedriger.
Rudern wir mal schnell zurück. Was ist denn HPV überhaupt?
Richtig, HPV, das humane Papillomavirus, ist, wie der Name schon sagt, ein Virus, das aus DNA-Viren besteht und das Zellen in unserem Körper infiziert und dort kürzer oder länger bleiben kann. Und dann dazu führen kann, dass sich Zellen in Richtung Krebsvorstufen und Krebs verändern.
Mhm. Jetzt meine erste Frage natürlich, wenn 80% einmal so eine Infektion haben, wie wird es denn übertragen, Frau Lannig?
Vorrangig wird das HPV über Geschlechtsverkehr übertragen. Also da gibt es Untersuchungen, dass tatsächlich die meisten Infektionen vom Genital zum Genital laufen. Danach vom Genital zum Mund, also genitooral. Umgekehrt ist es dann schon wieder seltener. Also vom Mund zum Genital ist es dann wieder die Ansteckungswahrscheinlichkeit etwas niedriger. Aber es kann auch so durch Schleimhautkontakt passieren.
Mhm. Wie viele verschiedene Typen von HPV gibt es?
Es gibt ganz viele verschiedene Typen. Es gibt über 120 Typen. Also Da gibt es ein ganzes Potpourri an Viren, mit denen man sich anstecken kann.
Und jeder Virus hat eine andere Potenz, dann eine Krankheit auszulösen.
Genau, also diese Typen sind nicht alle gleich häufig. Die allerhäufigsten sind auf die bekannten HPV 16 und 18 Typen. Das sind auch die gefährlichsten, die halt am häufigsten zu Krebsvorstufen führen können und zu Krebs.
Und welche Arten von Krebs können denn da ausgelöst werden?
Die humanen Papillomaviren, bei uns ist ja das bekannteste, der Gebärmutterhalskrebs. Der ist einfach so häufig bei Frauen, dass es die dritthäufigste Krebsart ist. Im Grunde muss man schon sagen, dass in Deutschland circa 11 von 100.000 Frauen an diesem Zervixkarzinom erkranken. Das heißt, es ist jetzt für uns alle nicht so super häufig, aber wenn man Krebs verhindern will, ist es doch ein häufiger Krebs, den man gerne verhindern möchte und den man nämlich ganz gut durch Vorsorge auch verhindern kann, weil der sich so langsam entwickelt. Andere Krebsarten sind zum Beispiel auch der Peniskrebs beim Mann, der extrem selten ist, das muss man dazu sagen. Und das Analkarzinom wird auch durch die humanen Papillomaviren häufig ausgelöst, ist auch ein eher seltenerer Krebs, muss man auch sagen, dass der häufiger bei Personen ist, die auch mit HIV infiziert sind, weil dann natürlich das Immunsystem schlechter ist und sich schlechter gegen diese Einflüsse wehren kann.
Jetzt, wenn das so viele Leute haben, so viele Menschen, merkt man das nicht? Was sind denn da die Symptome?
Leider ist die HPV-Infektion eine sogenannte stille Infektion. Deswegen kann man das nicht spüren. Das ist etwas, wo es sich wirklich lohnt, zum Arzt zu gehen und ein regelmäßiges Screening zu machen. Aktuell ist aufgrund der Vorsorge, sind vor allem Tests für Frauen verfügbar. Tests für Männer sind nicht besonders weit verbreitet. Es gibt auch keine Empfehlungen, aktuell Männer dafür zu testen. Jetzt wird man sich fragen, wieso? Der Grund ist, dass einfach bei den Männern und Frauen, die einfach das Virus so weit verbreitet ist, dass wir vor allem rausfinden möchten, wenn das Virus bei einer Frau lange im Körper bleibt, weil es dann eher zu Krebs führen kann. Wie gesagt, die meisten Menschen stecken sich sowieso mit einem HPV irgendwann im Leben an. Deswegen wird auch zum Beispiel die Testung erst ab dem 30. Lebensjahr empfohlen.
Warum wird sie denn ab dem 30. Lebensjahr empfohlen?
Die gehen davon aus, dass unser Immunsystem etwas schlechter wird ab dem 30. Lebensjahr, dass HPV-Infektionen unter 30 öfters einfach von selbst ausheilen als über 30. Es wird beobachtet, dass einfach Krebsvorstufen häufiger sind über 30, vor allem die, die dann nicht mehr von selbst ausheilen. Also eine Frau unter 30 hat wahrscheinlich einen HPV und wahrscheinlich geht der auch wieder weg.
Mhm. Jetzt habe ich nur eine Frage, wenn ich zu einer Untersuchung gehe beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin und ihr macht dann einen Abstrich, wird dann nicht auch HPV getestet?
Wenn du bei einer Gynäkologin bist, merkst du nicht, ob sie einen normalen Pap-Abstrich macht oder auch den HPV-Abstrich, außer sie erklärt es dir. Das sind beides Bürstchen, die man, wie man das ja so schön kennt, man nimmt auf diesen Stuhl Platz, dann sagt die Frauenärztin bitte einmal nach vorne rücken und dann wird das Spekulum eingeführt, dieses Instrument, das die Scheide etwas eröffnet, damit man zu dem Gebärmutterhals hinkommt und dann werden mit einem Bürstchen Zellen abgestrichen. Das ist der Pap-Abstrich, das ist der Krebsabstrich, den wir auch so kennen im Volksmund. Und dann gibt es noch den HPV-Abstrich, der auch mit einem Bürstchen abgestrichen wird und dann wird im Labor untersucht, ob genetisches Material, DNA von bestimmten HPV-Typen vorliegt. Nun ist das eben so, aktuell wird in Österreich ein jährlicher Pap-Abstrich empfohlen ab dem 18. Lebensjahr. Die HPV-Co-Testung ist noch nicht als Standardabstrich empfohlen. Es gibt andere Länder, wo zum Beispiel ab dem 30. Lebensjahr nur noch eine HPV-Testung alle paar Jahre empfohlen wird. Und nur wenn jemand tatsächlich eine HPV-Infektion hat, dann dieser Krebsabstrich, der Pap-Abstrich, als zweiter Test dazugezogen wird.
Mhm. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank schon eine Impfung. Gegen welche Typen von HPV schützt denn diese Impfung?
Genau, die ersten Impfungen waren tatsächlich nur gegen 2 oder 4 Typen. Die kamen parallel auf den Markt und da waren High-Risk- und Low-Risk-Typen dabei. Und zwar die häufigsten, die ich gesagt habe, 16 und 18. Da gab es eine, die hat nur gegen die 2 geimpft und dann gab es eine andere Impfung, die hatte noch 2 Typen eingefasst, die sogenannten Low-Risk-Typen, die dazu geführt haben, dass man Genitalwarzen bekommt. Mittlerweile haben wir schon eine Impfung gegen 9 verschiedene Typen. Das sind noch der 31er und 33er unter anderem dabei, die halt auch ein relativ hohes Risiko dafür haben, dass man, dass sich eben Krebsvorstufen entwickeln können.
Warum ist denn eigentlich dann die Impfung so effektiv?
Genau, die Impfung ist ganz toll, weil sie verhindert, dass sich diese Viren an unsere Zellen andocken können über unser Immunsystem und dass es zu einer Infektion von diesen Zellen kommt. Und wenn man kein HPV hat, ist es extrem schwierig, an einem Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Es gibt ganz, ganz selten auch Krebs, der nicht über HPV kommt. Das ist aber noch viel seltener.
Jetzt wird die Impfung für ein sehr junges Alter empfohlen, bereits im Teenageralter. Warum ist das so?
Naja, das Beste ist, die Personen zu impfen, auch wenn das Immunsystem noch jung ist. Zum Beispiel baut sich die Immunität besser auf, wenn man jung ist. Es gibt das Impfschema unter 15, dass man nur noch 2-mal impfen muss und mittlerweile sagt man sogar bis 30 kann man auf 2 Impfungen schon eine Immunität aufbauen. Ab 30 braucht man dann 3. Also unser Körper reagiert sozusagen besser auf die Impfung, je jünger wir sind. Und auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, sich vor dem ersten sexuellen Kontakt zu impfen. Wie ich schon gesagt habe, die meisten Übertragungen finden vom Genital zum Genital statt. Und damit man das umgeht, dass der Körper überhaupt in diesen Moment kommt, wo er den Virus wieder ausscheiden muss, wo er den bekämpfen muss, ist es schon toll, wenn man einfach schon sehr jung geimpft ist.
Und das gilt jetzt auch für die Burschen?
Für die Burschen ist eine Impfung super. Es ist einerseits übertragen Männer das HPV an die Frauen. Man sagt auch, dass 92% der Männer sich mit HPV im Leben anstecken und 85% der Frauen. Es ist dann, dass das deswegen ganz wichtig ist. Und das andere ist, dass es ja bei Männern auch zu Peniskrebs, zum Analkrebs, zum HNO-Krebs führen kann. Und natürlich der Schutz vor Genitalwarzen. Genitalwarzen sind auch nichts Schönes. Die muss man dann entfernen lassen oder mit Cremes, die das Immunsystem sehr stark beeinflussen, therapieren. Also das ist auch keine angenehme.
Da spart man sich einiges.
Ja, da spart man sich einigen Kummern.
Was ist denn, wenn ich jetzt später im Leben, also viele, es ist bei vielen so gewesen, die Impfung ist gekommen und dann war man natürlich schon aus dem empfohlenen Alter raus. Kann man zu einem späteren Zeitpunkt das jetzt dann auch noch impfen?
Auf jeden Fall.
Wie ist da die Erfolgschancen?
Genau, die beste Erfolgschance ist, wenn man sich ganz jung impfen lässt. Es gibt aber trotzdem immer noch eine Wirksamkeit, auch wenn man schon älter ist. Je älter man wird, umso mehr nimmt das natürlich ab, weil man auch schon Kontakt mit bestimmten Viren hatte. Trotzdem hat man zum Beispiel gemerkt, dass Frauen, die schon mal eine Krebsvorstufe hatten und deswegen operiert werden mussten, wo das dann rausgeschnitten worden ist, eine sogenannte Konisation, dass man, wenn man die dann impft, dass die seltener nochmal dieses Problem entwickeln.
Also wenn man HPV schon hat, dann kann man damit sich auch noch besser vor einem Ausbruch schützen.
Es schützt jetzt nicht für die aktuelle Infektion, aber man sagt zum Beispiel, wenn man jetzt diese schlechten Zellen entfernt hat, die halt zu Krebsvorstufen geführt haben, dann schützt die HPV-Impfung davor, dass es an derselben Stelle, die nicht operiert worden ist, halt wieder zurückkommt. So ganz genau die Wirkmechanismen wissen wir bei vielen auch noch nicht. Man ist früher zum Beispiel davon ausgegangen, dass man HPV einmal im Leben bekommt und dann schafft es der Körper, das zu bekämpfen. Und dann ist es weg und dann ist man immun gegen diesen Typ. Und dann hat man gemerkt, die Leute haben aber häufig HPV und die haben lange kein HPV, sind zum Beispiel Frauen, die verwitwet sind und haben immer später im Alter doch nochmal plötzlich einen, sind aber nicht sexuell aktiv. Und deswegen hat man angefangen zu überlegen, dass tatsächlich diese HPV-Infektionen präsent sind und dass sie dann wieder in so eine Art Schlummermodus gehen. Das heißt, man geht zum Frauenarzt, hat eine HPV-Infektion, geht dann immer wieder in die Kontrolle, die geht dann wieder weg und dann hat man erstmal keine, da sind die Tests negativ. Und dann ein paar Jahre später, 10 Jahre später, kommt die dann wieder zurück. Dann hat man sich nicht neu angesteckt, sondern wahrscheinlich hat die einfach geschlummert im Körper und ist jetzt wieder zurückgekommen. Ähnlich wie bei Fieberblasen zum Beispiel. Diese Viren werden ja in den Nervenzellen gespeichert und die schlummern da drinnen. Und wenn man ein schlechtes Immunsystem hat, dann kommen die wieder raus.
Also Stress, Erkältungen?
Ja, vor allem beim Zervixkarzinom oder bei dem Krebsvorstufen und HPV merkt man, dass Rauchen auch ein sehr großer Faktor ist, dass das Virus drinnen bleibt. Also wenn man eine HPV-Infektion hat, ist das vielleicht ein guter Moment, um darüber nachzudenken, mit dem Rauchen aufzuhören.
Welche gibt es? Wir haben jetzt vorher über den HPV-Test gesprochen, der praktisch über einen Abstrich erfolgt. Gibt es noch einen anderen? Oder ist das der einzige, der so für Frauen zugelassen ist?
Also HPV lebt vor allem in örtlichen Zellen. Das kann man nicht vergleichen mit einer Hepatitis-Infektion. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Hepatitis B oder C hat, kann man das oder A auch im Blut nachweisen. Ist das Virus überall im Körper? Das ist beim HPV nicht so. Also es gibt keinen Bluttest, wo wir jetzt dann HPV-Viren drinnen nachweisen können, sondern da geht es darum, wirklich an den Ort, wo man sehen will, ob dort der Virus sitzt, dann diese Abstriche zu entnehmen.
Bezüglich HPV in der Partnerschaft, wenn jetzt der eine Partner HPV hat und der oder die andere nicht, welche Erfahrungen gibt es da?
Das ist ein super spannendes Thema. Überhaupt kommt häufig die Frage von meinen Patienten, ich habe jetzt HPV, hat mich mein Mann betrogen? Wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht schon, aber das hat nichts mit dem HPV zu tun. Ich habe jetzt gerade von einer Studie gehört. Also nur 2/3 der Paare teilen sich die gleichen Stämme. Man würde denken, dass beide immer die gleichen Stämme haben, aber tatsächlich 1/3 der Paare hat unterschiedliche HPV-Stämme. Das andere ist eben, was ich vorhin auch angesprochen habe, diese Reaktivierung
von einer früheren Infektion.
Genau, und man testet ab 30, das heißt, vielleicht hat jemand mit 22 eine HPV-Infektion gehabt, die ist dann nicht mehr nachweisbar gewesen. Dann hat man mit 32 geheiratet und mit 38 kommt dann diese ganz alte HPV-Infektion zurück. Und auch wenn man vor der Hochzeit HPV-negativ war, heißt das nicht, dass der Partner einen infiziert hat oder dass er dann in der Ehe fremd gegangen ist.
Das, ja. Wie kann man denn sich gegenseitig schützen?
Ja, das ist eine Geschichte. Am besten wirklich die Impfung machen. Das empfehle ich meinen Patientinnen. Das andere ist, Kondome können einen Schutz geben, der ist aber nicht so vollständig. Einfach weil es dann noch mehr Schleimhautkontakt gibt von Hautteilen, die einfach nicht von Kondom bedeckt sind. Trotzdem scheint es einen positiven Einfluss zu geben von Kondom.
Also es zu verwenden ist auf jeden Fall nicht falsch.
Genau, es ist nicht falsch. Man wird es nicht schaffen, es sich damit 100%ig zu schützen. Aber da finde ich, ist die Investition in die Impfung tatsächlich besser. Gott sei Dank gab es ja in Wien noch diese Gratisaktion bis Ende diesen Jahres. Die wurde dann noch ein halbes Jahr verlängert, habe ich gehört.
Mit der Impfung?
Mit der Impfung bis zum 30. Lebensjahr. Und was ich auch manchmal interessant finde, ist diese Dichotomie zwischen was macht Sinn und was zahlt die Krankenkasse oder was zahlt die Stadt Wien, weil natürlich zahlen die Krankenkassen gerne eine Impfung in der Jugend, die halt sehr, wo quasi diese Investition sehr viele Krebsarten
effektiv ist.
Genau, was aber nicht heißt, dass wenn man älter ist, dass es dann gar nichts mehr bringt oder dass es schadet. Schaden tut diese Impfung nämlich nicht.
Ja, also man kann praktisch nichts damit anrichten.
Genau, man kann nichts falsch machen damit.
Wenn jetzt Patientinnen kommen in die Praxis und die haben eine HPV-Diagnose, wie geht's denen dann? Was ist da das Probleme oder die Gedanken, die dann auch auftauchen, abseits von denen, dass es nicht sein muss, dass der Mann fremd gegangen ist?
Ja, leider hat sich gezeigt in Studien, dass von einer Frau HPV festgestellt wird, dass das dazu führt, dass die sich sehr unwohl fühlen und auch in ihrer Sexualität die Zufriedenheit sehr stark abnimmt. Und auch beim Mann nimmt auch die Zufriedenheit mit der Sexualität häufig ab und die sexuellen Probleme zu, wenn eine HPV-Diagnose bekannt ist. Wir versuchen da als Erste natürlich mit Empathie und Aufklärung dem entgegenzuwirken. Es ist nicht verboten, dann weiter Geschlechtsverkehr zu haben. Wir wissen nicht, wie lange dieser Virus da ist. Wahrscheinlich war er schon länger da. Der Mann hat ihn oder er hat einen anderen auch. Also da möchte ich wirklich die Verunsicherung nehmen. Das heißt nicht, dass man doch seine Sexualität verzichten soll, dass man seinem Partner etwas antut. Wie gesagt, es ist so weit verbreitet. Lasst euch impfen. Das wird am meisten helfen. Lasst euch nicht verunsichern.
Ja. Wahrscheinlich ist es dann auch gut, wenn man wirklich Probleme hat, psychische Probleme, dass man mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin mal redet.
Genau, und auch mit der Ärztin sprechen, damit sie auch vielleicht ein paar Mythen aufklären kann.
Genau.
Es ist nicht empfohlen übrigens, dass der Mann sich testen lässt, wenn die Frau HPV-positiv ist, weil das auch insofern keine Konsequenzen hat, dass wir leider für Männer keine Screenings haben.
Mhm, also das ist praktisch da ein Blindflugfeld.
Genau, da wird aber aktuell auch geforscht. In der Uni Graz wurde zum Beispiel über Fruchtbarkeit und HPV geforscht und da hat man auch interessante Daten gefunden, dass wenn Männer HPV haben, konnte man also in der künstlichen Befruchtung nachweisen, dass auch an den Spermien HPV ist und dass dieses HPV auch dann zu Fehlgeburten häufiger geführt hat. Also insofern finde ich, macht die Impfung für Männer auch Sinn. Also
ja.
Söhne und Brüder und
Freunde,
ja, lasst euch impfen. Ja.
Und eine Frage noch, wenn das in Spermien enthalten sein kann, kann man das dann dort dann testen? Oder
genau, das konnte getestet werden. Das ist aber kein Test, der jetzt für die breite Masse ja verfügbar ist, sondern das haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Rahmen eines Forschungsprojekts getestet und die hatten dann ganz spezielle Methoden. Das ist aber nicht etwas, wo man hingehen kann und sich das jetzt auf Wunsch testen lassen kann. Ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ein paar interessante Berichte dazu hören werden.
Und vielleicht auch dann Tests für Männer.
Genau. Also es gibt, man kann einen Mann schon testen, es ist einfach nur nicht so breit verfügbar. Und die Frage ist halt die Konsequenz auch.
Ja.
Weil wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass ein Drittel der Partnerschaften nicht die gleichen Viren haben, ich glaube nicht, dass die Idee, der Mann testet sich, oh, er ist jetzt ansteckend, dann darf er jetzt mit niemandem wieder zusammen sein. Ich glaube, das ist einfach deswegen momentan noch nicht sinnvoll.
Wenn jetzt eine Patientin eine positive Diagnose bekommen hat, wie geht's dann weiter? Welche Behandlungen gibt es da oder Behandlungsmöglichkeiten?
Also Gott sei Dank heilen ja die meisten HPV-Infektionen von selbst wieder aus. Man macht immer gleichzeitig auch einen Pap-Abstrich und dann, das bedeutet, dass der Pathologe sich unter dem Mikroskop die Zellen erstmal anschaut, ob da schon veränderte Zellen mit dabei sind. Wenn es jetzt tatsächlich ein paar veränderte Zellen gibt, dann wird die Frau informiert, dass sie eine sogenannte Kolposkopie braucht. Das ist eine Art Lupenuntersuchung von Gebärmutterhals. Das findet auch am gynäkologischen Stuhl statt. Sie können sich das vorstellen wie beim Muttermal-Screening. Da schaut der Arzt mit so einer Lupe auf den Gebärmutterhals und betupft dann den Gebärmutterhals mit zwei Flüssigkeiten. Und dann zeigen sich potenziell veränderte Areale und dort werden dann so kleine Proben genommen und dann hat man einfach mehr Gewebe als nur in so einem Zellabstrich, die der Pathologe untersuchen kann. Und dann, was wir da suchen, wir suchen Krebsvorstufen, da gibt es die leichte, mittlere und die schwere Krebsvorstufe. Man muss sagen, die leichte Krebsvorstufe, die heilt in 70% wieder aus, nur in einem Drittel entwickelt sich das weiter. Und dann die schwere Krebsvorstufe, da heilt nur noch ein Drittel aus. Deswegen empfiehlt man, die dann auch entfernen zu lassen. Keine Angst, es wird nicht gleich die ganze Gebärmutter entfernt, sondern es wird nur ein kleiner Teil vom Gebärmutterhals, wo eben diese Veränderungen sein können, entfernt in einer kurzen Operation.
Und dann ist es praktisch dort unmöglich, dass es sich um einen Tumor wächst.
Genau, dann hat man diese Zellen, die zu einem Tumor werden können. Das dauert übrigens ein paar Jahre, bis das soweit ist. Das heißt, auch wenn man eine schwere Krebsvorstufe, also diese höhergradige diagnostiziert, muss das jetzt nicht in den nächsten 2 Wochen erfolgen, sondern bis sich das wirklich in einen Krebs umwandelt, dauert das Jahre. Deswegen kann man da auch ein bisschen die Eile rausnehmen. Und wenn sie dann entfernt ist, dann verheilt es und da muss man natürlich nachkontrollieren. Man hat dann ein größeres Risiko, dass das zurückkommt als jemand, der das noch nie hatte. Aber mit der Impfung nach der OP, wenn man noch nicht vorher geimpft ist, kann man dieses um über 60% reduzieren. Also das ist schon eine tolle Sache.
Das heißt auf der einen Seite Impfung und auf der anderen Seite dann auch die Kontrolle.
Genau.
Ganz wichtig.
Die regelmäßige Kontrolle ist sehr wichtig dabei. Also wenn mit diesen zwei Werkzeugen haben wir schon wirklich was ganz Tolles in der Hand. Und ich sage immer, auch wenn ich eine leichte, mittlere oder schwere Krebsvorstufe finde, es ist super, dass sie gekommen sind. Dadurch können wir jetzt frühzeitig etwas tun und deswegen kommen sie, damit wir das finden, bevor es etwas Schlimmes wird. Und da können Sie sich jetzt auch auf die Schulter klopfen, dass Sie immer Ihr Screening wahrgenommen haben.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir auch. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder bei Let's Talk About Women and Health gemeinsam über Frauengesundheit sprechen. Falls ihr den Kanal abonnieren wollt, werdet ihr über alle weiteren Episoden informiert. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.